Hallo Markus.
Hallo Nick.
Bist du eigentlich auch manchmal so nachrichtenmüde? Also weißt du, was ich meine? Dass du dir bewusst keine Nachrichten anguckst und vermeidest, irgendwas drüber zu lesen, weil du es fast nicht mehr ertragen kannst.
Ich würde noch weitergehen. Ich bin zivilisationsmüde. Mir fällt auf, wie oft ich in Spiekeroog bin, eine ostfriesische Insel. Ja, das ist irgendwie so, was man früher so als heile Welt bezeichnet hätte. Und da versuche ich auch, möglichst wenig Nachrichten zu gucken. Und ich finde die Bild-Zeitung zwar enorm wichtig, aber trotzdem verdirbt sie einem natürlich die Laune, ne? Durch die ganzen schlechten Nachrichten und so. Und dann versuche ich die auch mal nicht zu lesen, was mir aber auch nicht so leicht fällt, weil die mich auch immer wieder zum Lachen bringt. Und das ist irgendwie so eine morgendliche Dosis. Ich weiß dann ziemlich schnell Bescheid, was so nicht was los ist auf der Welt. Das weißt du durch die Nachrichten ja sowieso nicht, ne? Das ist ja alles so dermaßen lächerlich bei 80 Milliarden Menschen auf der Welt und alle Nachrichtenagenturen verbreiten denselben Käse. Immer nur Erdbeben und Flut und Bus ist umgekippt und sonst irgendwas. Immer derselbe Schwachsinn. Und du bist ja sowieso nicht informiert über die Welt, ne? Aber dann weißt du wenigstens, worüber sich andere informieren lassen und bist so auf Stand, ne? Aber ich versuche das tatsächlich einzudämmen und ja.
Ja, dann geht es ja so, wie das Allenbacher Institut hat in der aktuellen Umfrage, 56% der Deutschen würden lieber in der Vergangenheit leben als in der Zukunft.
Ja, das weiß ich jetzt noch wieder nicht. Also ich sehe die Zukunft eigentlich positiv. Ich glaube eigentlich, dass das Leben ist für ganz viele Menschen, wird ja immer besser, also jedenfalls weltweit, ne? Also wir müssen uns Deutsche ja nicht als Nabel der Welt sehen. Aber das sind die Zahlen ja offensichtlich, ja. Also es gibt immer weniger Kinderarbeit und es gibt immer weniger, also die Gleichberechtigung von Frauen und Männern nimmt zu und Schwulen und Lesben werden einfach mehr respektiert. Und also da tut sich dermaßen viel auf der Welt, ja. Dann der technologische Fortschritt wird viel bringen. Also insofern bin ich auch überhaupt gar nicht pessimistisch. Und ja, aber jetzt irgendwie so Corona, Ukraine, Israel, das ist vielleicht alles ein bisschen viel gewesen, das stimmt schon.
Dann lass uns doch mal reingucken, weil also mein Ziel für heute wäre, dein erstes und zweites Leben zu nutzen, damit wir Privatmenschen mal ein bisschen mehr Blick nochmal in die hinter die Kulissen führen können. Also in deinem ersten Leben warst du ja Medienberichterstatter, nenne ich es mal. Also Medien als vierte Gewalt in der Demokratie, ne, bewerten und erklären uns, was Politik und Wirtschaft verlautbaren. Und in deinem zweiten Leben jetzt bist du eben, ich sage jetzt mal, Berater oder Einflüsterer für
Nein, nein, nein,
Politiker.
nein, 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 nein. Einflüsterer. Nee, weiß ich nicht. Berater, ich bringe halt Leuten Schreiben bei, was letztlich ist.
Genau.
Leuten,
Genau. Aber diese Leute haben ja was zu sagen. Die stehen zumeist in der ersten Reihe in der Politik und in der Wirtschaft. Und dann. Die haben ja Botschaften, ob jetzt gute oder weniger gute. Und wir erwarten von den Medien, dass die uns darüber so berichten. Ja, ob sie selektieren sollen, weiß ich gar nicht. Aber dass wir zumindest die Informationen erhalten, bewertet oder unbewertet, um uns ein eigenes Bild drüber zu machen. Und irgendwie scheint es ja, dringt das gar nicht mehr so durch.
ich weiß nicht, ob das nicht so durchdringt. Das Problem, wir haben doch jetzt gerade aktuell das Problem mit Joe Biden, der zurücktritt. Und obwohl seit Monaten bekannt war, jedenfalls in bestimmten Zirkel, dass er eben einfach nicht mehr auf der Höhe ist. Und wie jetzt langsam immer mehr durchsickert, haben tatsächlich eben auch die Zeitungen, auch die großen Zeitungen, haben verschwiegen, wie schlecht es um seine Gesundheit bestellt ist, ne? Und das war war gut gemeint wieder mal, ne? Man wollte den Demokraten nicht schaden, man wollte Trump verhindern. Aber letztlich ist der Schaden dadurch ja viel größer, weil jetzt wer auch immer Nachfolger wird von Joe Biden, hat natürlich viel weniger Zeit, sich bekannt zu machen. Und es ist ja ein Trauerspiel, ja. Insofern haben die Medien, haben es, sage ich mal, wieder mal verkackt, einfach dadurch, dass sie nicht ehrlich gewesen sind, ne? Und das sind nicht nur die amerikanischen Medien, sondern die deutschen Medien eben einfach auch, die auch immer Verschwörungstheorien gewittert haben, wenn da wieder was über Joe Bidens Verstolperer irgendwie bekannt wurde, ne? Die deutschen Medien sind auch auf diesen Zug aufgesprungen, Verschwörungstheorien zu wittern und bloß nichts zu machen, was irgendwie Trump fördern könnte, ne?
Naja, aber wissen wir, darf ich mal kurz eingrätschen, aber wissen wir denn schon, also er ist alt, ja, einfach schon rein aus seinem Lebensalter, aber ob er wirklich krank ist und diesen Job nicht mehr bewältigen kann oder
Ja,
welche
das kommt raus
krankhafte
jetzt. Das,
Krankheit dahinter
genau, wirst du
steckt.
sehen, da wirst du die nächsten Tage sehen. Das ist jetzt in Amerika ist schon bekannt, immer mehr Stimmen, die das sagen. Viele Leute, die privat mit ihm Kontakt hatten, die erschüttert waren, weil das seit Monaten ist, also mindestens seit Anfang des Jahres, ist es jedenfalls bekannt, ja, dass Leute wirklich erschüttert aus Gesprächen mit ihm rausgehen, weil selbst gute Bekannte, deren Namen kennt er nicht mehr und so weiter. Das ist eindeutig eine Demenz. Und das wissen viele, wir haben es ja alle gespürt und seit sehr langer Zeit eigentlich. Und der Schaden, der dadurch entstanden ist, dass die Medien da eben ja nicht die Wahrheit geschrieben haben, aus falscher Rücksichtnahme, ja, betrachte ich jedenfalls wieder als fatal. Und das ist genau wie in Deutschland, nicht nur jetzt mit Trump, aber es ist eben auch, dass wir in Deutschland verschweigen wir auch vieles aus falsch verstandener Rücksichtnahme. Ich glaube, die Kriminalität eben auch durch viele Leute, die hier aus anderen Ländern zu uns kommen und so weiter, die wird ja auch verschwiegen und das treibt dann eben die Leute der AfD in die Arme, ne? Und also insofern ist das so ein kontraproduktiver Aspekt, weil die Leute fühlen sich einfach nicht ernst genommen. Und das macht die Leute wahnsinnig, ja? Und deswegen ist das Vertrauen in die Medien eben auch so tierisch gesunken und zwar zu Recht, ja? Also Lügenpresse, der Vorwurf ist natürlich falsch, ja, ist auch viel zu pauschal, aber dass der entstanden ist überhaupt, das haben sich die Medien selber zuzuschreiben.
Dann lass uns noch mal, weil wir wollten ja gerade über die Medien oder was bei uns Menschen eigentlich von den Informationen weltweit wir und was da ankommt. Also was sich ja schon verändert hat, unabhängig jetzt von den etablierten sogenannten Publikumsmedien wie Zeitschriften oder auch die öffentlich-rechtlichen, ist, dass es zunehmend ja einen medialen Umbruch gibt. Also dass sich immer mehr Menschen über YouTube und TikTok informieren. Auch da gibt es aktuelle Zahlen, dass 66% einer aktuellen jährlich durchgeführten Medienbefragung von der Universität Oxford angeben, dass sie sich mindestens einmal in der Woche Clips über Nachrichten ansehen, die gar nicht von etablierten Medien kommen, sondern sogenannten Kommentatoren und Influencern, die mit Nachrichten handeln und nicht wie üblich bei Influencern jetzt mit, was weiß ich, Lippenstiften und irgendwelchen anderen Sachen. Und da stellt sich natürlich die Frage, also warum vertraut man einem Menschen, der einfach seine Meinung sagt, sehr selektiv Nachrichten weiter, mehr als, ja, doch, sage ich mal, gut bezahlten Journalisten, die einfach auch ihr Handwerk können.
Ja, vielleicht vertraut man denen ja gar nicht mehr. Im Grunde ist das, wenn diese Studie besagt, dass die Leute dann eben einmal die Woche über YouTube sich
Naja,
informieren.
zwei Drittel, das ist schon recht viel, ne?
Ja, aber wenn es einmal die Woche ist, ist es doch völlig wurscht, dann gehört das zur Meinungsvielfalt. Man bildet sich eben eine Meinung auch durch andere Quellen. Also das finde ich voll okay, ja. Die Sache ist nur die, was für ein Gewicht bekommt das dann und gucken sich die Leute wirklich dann Nachrichten bei YouTube an von irgendwelchen Leuten, Influencern. Und haben dann das Gefühl, sie sind informiert. Das ist ja die Frage. Also diese Studien grundsätzlich sind ja auch immer so ein Problem. Die werden natürlich auch immer häufig auf so ein Ergebnis hin, werden die eben geführt, ne? Also weiß ich nicht. Was ich aber auch in der Tat was ich nicht verstehen würde oder was ich nicht verstehe, ist, wenn sich Leute wirklich jetzt ausschließlich über Influencer oder über soziale Medien informieren, ja? Weil also ich mache das überhaupt nicht. Wenn da irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, wenn die irgendwas verbreiten, wieso sollte ich denn glauben? Also wir wissen alle, wie da gelogen und betrogen wird und gefaked und Bilder werden gefaked. Man kann ja auch Bildern, Fotos kann man ja nicht mehr vertrauen. Also im Grunde, was jetzt wirklich angesagt ist, wirklich Misstrauen gegenüber allem, was in den sozialen Medien eben gespielt wird. Und umso wichtiger ist es eben, dass du etablierten Medien, dass du denen eben wirklich vertraust. Also die wirklich ein Impressum haben, die Chefredakteure haben. Die wirklich öffentlich kontrolliert werden in gewisser Weise. Und die müssen sich eben anstrengen, dass die eben wirklich ihre Quellen nennen, dass sie objektiver sind, dass die wahrhaftiger sind, dass die eben keine Meinung unterdrücken, dass die nicht einseitig berichten und so weiter. Also im Grunde jetzt ist wirklich mehr denn je ist gefordert, dass die etablierten Medien, dass die sich wirklich mehr anstrengen und auch mehr Haltung beweisen und auch moralischer werden. Also ich empfinde viele als relativ unmoralisch, weil die kochen ihr eigenes Süppchen und dadurch verspielen die einfach Vertrauen. Das ist saugefährlich einfach.
Kannst du uns mal mitnehmen in dein erstes Leben, als du selbst diesen Job jeden Tag gemacht hast? Wie bist du damit umgegangen, dass du eine Neutralität deiner eigenen Informationsquellen ja, sicherstellen konntest und ich sag mal im Zweifel, wenn sie nicht gefragt war, deine eigene Meinung und moralische Vorstellung hinten anstellen konntest?
Also mir schießen dabei so viele Gedanken durch den Kopf. Im Grunde kannst du mir die Frage nochmal 3, 4 Mal stellen, dann würde ich hier immer was anderes antworten. Was ich ziemlich spannend finde, ist, dass ich will übrigens darauf hinaus, nicht, dass wir das vergessen, weil bevor ich immer über die Medien klage und so weiter, gehört eben so weit dazu, dass ich selber eben auch ein Schweinejournalist war am Anfang meiner Karriere. Ne? Ich habe es auch gut gemeint. Aber man hat eben als junger Journalist hat man eben unheimlich viel Macht. Also ich glaube, ich habe schon in der ersten Woche, wo ich nur freier Mitarbeiter war, habe ich mich zur Bürgermeisterin meiner Heimatstadt Mülheim an der Ruhr durchstellen lassen. Und dann hörte ich, Frau Bürgermeisterin, Frau Oberbürgermeisterin, die Presse oder die WAZ ist am Telefon. Ne? Und sie sofort unterbrach ihren Gesprächspartner, ich hatte das im Hintergrund mitgehört, um zu mir, dem freien Mitarbeiter, ans Telefon zu gehen. Ne? Du kriegst alle Leute an die Strippe, dann kannst du schreiben, du hast natürlich total viel Macht, ja, die Leute lesen das alle, ja. So, du hast unheimlich viel Einflussmöglichkeiten. Und dann will man sich natürlich einen Namen machen, ne? Und wenn man sich einen Namen machen will, dann muss man was schreiben, was die anderen nicht schreiben. Und dann spitzt man vielleicht zu. Und dann war damals, aber auch, und das ist interessant, ich glaube, damals war eben wirklich eine sehr kritische Grundhaltung in der Gesellschaft. Also man hat Autoritäten automatisch hinterfragt. Also man hat die Lehrer hat man einfach nicht angespuckt und sonst was. Und nicht Eltern haben die Lehrer angegriffen und beleidigt, wie es heute vielleicht manchmal der Fall ist. Sondern Schüler haben eben einfach Lehrer grundsätzlich in Frage gestellt. Wir haben Autoritäten in Frage gestellt. Und so war auch der Journalismus. Ich empfinde den heute als liebedienerischer als früher. Früher war aber auch so ein Druck, du musstest kritisch sein. Das war für mich selbstverständlich, dass ich aus Leuten was rauspressen muss, irgendwas Kritisches, ja, damit ich meiner Rolle gerecht werde. Und das hat mir aber keiner gesagt. Und ich bin auch überhaupt gar nicht gebildet worden oder wir haben überhaupt gar nicht über Ethik, über Moral geredet. Und das ist fatal. Wir haben nicht über Wahrhaftigkeit geredet. Wir haben nie wirklich über journalistische Ansprüche geredet. Es ging eigentlich um Schreiben und macht einen Text Bock zu lesen und ist ja dann, ist das gut geschrieben und hat man eine peppige Überschrift und so weiter. Ne? Aber über Moral hat man letztlich eben auch nicht wirklich diskutiert. Und deswegen sind so Leute wie ich, die, glaube ich, sehr wohlmeinend sind, haben dann eben auch Schaden angerichtet, dadurch, ja, dass auch jemand wie ich eben übers Ziel hinausgeschossen ist.
Aber an welchem Punkt genau machst du jetzt ein moralisches Verhalten bei einem Journalisten, Redakteur fest? Kannst du da mal ein inhaltliches Beispiel geben?
Ja, dass du eben einfach, du recherchierst eben möglicherweise auf ein Ergebnis hin. Du hast selber eine These, ja, und dann versuchst du diese These zu bestätigen, ne? Ja, was sind denn die Fehler, die ich gemacht habe? Naja, manchmal weißt du eben auch nicht, ob du einen Fehler machst. Ich weiß nur eins. Ich habe irgendwann echt die Schnauze voll gehabt von mir. Ich hatte wieder mal, war irgendjemand, der Leiter einer Wohnungsbaugesellschaft war, zurückgetreten wegen meiner Berichterstattung. Das war spitz auf Knopf, weil der hatte sich beim Herausgeber beschwert. Meine Zeitung wurde nervös. Das war die Märkische Oder-Zeitung damals in Frankfurt-Oder. Es war wirklich ein Rennen gegen die Zeit. Also war im Grunde er oder ich, ne? Und dann aber irgendwann hat er dann doch gestanden, dass er Mist gebaut hat. So, 2 Jahre später war der dann immer noch arbeitslos, hatte aber Familie und 2 Kinder. Und dann habe ich rausgekriegt, er hatte zwar, das war eben Teil meiner Recherche, ich als Wessi habe ihm nachgewiesen, dass er ohne Ausschreibung Wessi-Firmen bevorzugt hat beim Bau von Wohnungen und die örtlichen, regionalen Wohnungsbaugesellschaften und so nicht berücksichtigt hat oder Handwerker und so weiter. So, und ich meinte es natürlich gut, ja. Kann ja wohl nicht wahr sein und die eigenen Leute so werden so missachtet, ne? Und dann kam das später raus, dann okay, diese Wessi-Firmen wurden nicht mehr beauftragt und dann wurden Ossi-Firmen stattdessen genommen und die haben es aber ziemlich schlecht gemacht. Insofern wusste dieser Chef dieser Wohnungsbaugesellschaft wahrscheinlich mehr als ich damals. Der hat vielleicht wusste er das alles und als Chef hat er entschieden, nee, ja, Ausschreibung muss ich zwar eigentlich machen, aber diese Wessi-Firmen sind eben einfach noch besser, deswegen nehme ich die. Ich weiß es nicht. Und ich habe diesen Typen ja auch nicht entlassen, ne? Aber es war dann eben irgendwie nach vielen, die Bürgermeisterin war zurückgetreten aufgrund meiner Berichterstattung und weiß Gott, wer nicht noch alles, ja. Ich hab da richtig viel, also ich bin da wie so ein Wolf in eine Schafsherde reingebrochen, als der Wessi-Journalist 92 damals waren ja noch eher so die Oststrukturen, auch was Journalismus angeht. Und dann war ich bei jemand anders und er wusste das, was ich weiß über ihn und ich wusste, dass er weiß, dass ich weiß. Und irgendwann im Gespräch habe ich irgendwie gedacht, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich will nicht schon wieder, dass einer zurücktreten muss. Ich habe ihn angeguckt und habe dann gesagt, also mal, ich habe keinen Bock mehr. Alles gut. Tschüss. Schönen Tag noch. Und bin gefahren und habe die Geschichte links liegen lassen. Ne?
Was hättest du dem, also in deinem zweiten Leben eben als Unterstützer, Berater, Helfer, wenn du damals sein Berater gewesen wärst, was hättest du ihm geraten mit so einem Journalisten deines Typus? Wie hätte er anders damit umgehen können?
Ja, das ist schwierig. Ich möchte dazu eigentlich gar nichts sagen, weil ich möchte Leuten nicht raten, sich clever zu verhalten. Clever ist für mich, ich möchte, dass sich Leute richtig verhalten und richtig ist, zu sagen, wie es ist. So, und zu sagen, wie es ist, das ist ja nun das, was ich letztlich aus ihm raus, aus Leuten rausgeholt habe, weswegen die dann zurücktreten mussten, was ich ja eigentlich nicht wollte. Ja? Also insofern ist das so ein bisschen eine Zwickmühle für mich. Aber ich möchte jedenfalls nicht Leute in dem Sinne beraten, dass die irgendwie ungeschoren da vorkommen, nur weil die irgendwie sich clever verhalten. Also das finde ich
Nee, aber hättest du ihm zum Beispiel geraten, dass er früher, ich glaube, das ist ja so etwas, was sich so ein bisschen in der Krisen-PR in Unternehmen ja durchgesetzt hat, dass man sehr viel früher sozusagen Shame-on-me-Haltung einnimmt.
ja,
Also
klar, auf jeden Fall. Du musst sofort sagen, was los ist. Und es nicht aus dir rausprügeln lassen, sondern muss dich hinstellen und sagen, war mein Fehler. Also jetzt hier der Gutenberg zum Beispiel, was war der damals Verteidigungsminister? Der hat ja einen total guten Ruf, dann kam das mit der Doktorarbeit raus, dass er da Quellenangaben nicht sauber zitiert hat. Also wenn der sich, weil der war dermaßen populär und die Journalisten haben den wirklich lange, hört sich jetzt zynisch an, lange leben lassen, also vielleicht sogar ungebührlich lange, weil die den wollten in den Amt haben. Das hat man richtig gemerkt, die Journalisten, den Gutenberg wollten den nicht stürzen, weil der war ein Adliger, der konnte sich gut ausdrücken, mit dem konntest du gute Fotos machen, er hatte eine hübsche Frau an seiner Seite, das fanden die alle irgendwie ganz toll. Und deswegen sind die da nicht so scharf rangegangen, behaupte ich, wie gegenüber anderen. So, und dann ging es aber eben nicht mehr anders, weil er sich in Widersprüche verstrickt hat und weil er eben doch so offensichtlich gelogen hat. Und wenn der sich von vornherein hingestellt hätte und gesagt hätte, ja, mit der Doktorarbeit und ich war überlastet und ich habe da nicht so genau darauf geachtet und es war jetzt nicht Absicht, es war aber Schlamperei. Ich habe mir schon gedacht, naja, okay, das eine oder andere Mal, weißt du, so wie wir das alle gemacht haben, ich war auch studiert, ich habe das auch so gemacht, jeder verdammt normal, ja. Dieses ganze System ist ja irgendwie auch ein bisschen krank, ja. Also insofern, wenn er sich von vornherein hingestellt hätte, hätte er es wahrscheinlich überstanden. Und wenn nicht, dann hätte er sich monatelange Pein und Hetzjagd hätte er sich erspart. Ne? Und so ist das eigentlich bei allen. So ist das bei dem Wulff, der zurücktreten musste als Bundespräsident und so. Wenn die von vornherein ausgepackt hätten. Aber das ist halt ein menschlicher Schutzinstinkt. Ne? Du fühlst dich selber in Recht. Und der Bundespräsident, damals der Wulff, der konnte sich ja letztlich auch im Recht fühlen, weil man hat ihm ja nichts nachweisen können. Letztlich hat er wirklich keine großen Verfehlungen begangen. So, und dann fühlst du dich da angegriffen und ja, dann schaltest du auf Verteidigungsmodus. Wirklich zu sagen, so, das und das stimmt an der Berichterstattung, okay, du musst dich halt selber hinterfragen, was hätte ich anders machen können? Du musst den Leuten aufrichtig begegnen. Und ich glaube, das wird dann auch honoriert. In Amerika ja sowieso und ich vermute mal in Deutschland auch.
Das ist ein gutes Stichwort. Wie ist es eigentlich? Also wir hatten es jetzt eher von schlechten Nachrichten oder Versäumnissen in der eigenen Arbeit. Aber wenn mal was gut läuft, also wenn ein Unternehmen was Gutes zu erzählen hat, wenn eine Partei oder einzelne Politiker Erfolge zu erzählen haben, ist das interessant für Journalisten? Und wie kriegen wir es auch hin, dass auch gute Nachrichten vielleicht auch wieder mehr durchdringen? Also ich habe das Gefühl, die werden nicht wahrgenommen, aber vielleicht liegt es auch an meiner eigenen Wahrnehmung. Wie siehst du
Nein,
das?
ja, das ist ein Jahrzehnte, jahrhundertelanges Problem. Eigentlich ist es ein Jahrtausende hunderte, Jahrtausende altes
Problem. Also ein Menschheitsproblem.
Das ist ein Menschheitsproblem, das schlechte Nachrichten, also das heißt ja im Journalismus heißt ja only bad news are good news, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Früher waren Menschen auch zur Zeit der Neandertaler oder so, waren die eben darauf angewiesen zu wissen, wo der Säbelzahntiger lauert oder irgendwer sonst, ja. Also im Grunde, sich über Gefahren zu informieren, ist lebensrettend. Und du musst halt wissen, wo, wann kommt die Flut, ja, und wann steigt das Wasser in meiner Nähe, damit ich mich in Sicherheit bringen kann. Das sind eben einfach wichtige Nachrichten, das sind schlechte Nachrichten, ne? Die können einfach dein Leben retten und wie viele Busunglücke gibt's und auf welcher Strecke und in welchem Unternehmen. Also das ist alles ganz logisch. Du brauchst diese schlechten Nachrichten, die sind immer für interessant für dein Überleben. Und deswegen hat sich das so eingebürgert, ne? Menschen ticken so, auch diese Sensationslust kommt dann vielleicht dazu und dass man sich am Leid von anderen eben freuen kann, weil man sich dadurch besser fühlt, das sind auch alles so menschliche Sachen und dadurch entsteht das alles, ne? Aber es kann natürlich Leute schon auch, also es geht einfach zu weit, es ist nicht richtig, weil es einfach die Welt nicht abbildet, ne?
Naja, also, und weil natürlich die sozialen Medien mit ihrem Algorithmus das natürlich noch verstärken. Also ich glaube, das ist ein Thema, was ja, das Narrativ, wenn es eins hat, nochmal bestärkt, dass du sozusagen in deiner Bubble bleibst und dass dir nur noch zugespielt wirst, was du da ein-, zweimal angeklickt hast und damit natürlich die Aufmerksamkeit bei Bad News, wie du es nennst, also bei schlechten Nachrichten, doppelt so viel belohnt wird von unserem Gehirn. Das ist ja inzwischen nachgewiesen als eine gute Nachricht. Aber genau das ist ja jetzt der Punkt, mit dem wir Menschen zu Hause, die wir Medien konsumieren und gar nicht so richtig hinten dran gucken, dann ist ja die einzige Möglichkeit zu sagen, ich höre es mir gar nicht mehr an. Ne? Aber dann würden wir sozusagen im Stillstand nur noch verharren.
Ja, aber die Frage ist, was haben wir eigentlich für diese Nachrichten? Ich hatte es ja gerade schon mal angerissen, es ist doch immer im Grunde dasselbe. Es sind immer Kriege, es sind immer Erdbeben, es sind immer, okay, irgendwo bricht eine Gasleitung, Hochhaus explodiert, ein Kind wird entführt. Es sind eben alles so diese ganzen Nachrichten und irgendwo wird ein Kind entführt oder so, aber eben Milliarden von Kindern werden eben nicht entführt, ja. Und das ist eben einfach, es werden so bestimmte Sachen werden immer so rausgepickt und man hat das Gefühl, es ist alles so gefährlich, ja. Ich werde auch immer gewarnt, mit dem Fahrrad alleine nach Afrika zu fahren. Das ist doch total gefährlich, weil irgendjemand vor einem Jahr mal gelesen hat, dass vor einem Jahr irgendwo in Afrika ist ein Fahrradfahrer ausgeraubt worden oder so, ja, oder überfallen worden. So, aber das ist eben dermaßen selten, ja. Es ist so dermaßen selten, ja. Und man darf sich davon eben auch nicht kirre machen lassen, ne? Also ich glaube, was wirklich, ich hatte eine Sache, ich weiß nicht, warum mir Matrix in den Kopf schoss, wahrscheinlich, weil dieser Film, finde ich, einer der bedeutendsten Filme der Filmgeschichte, ne, das, wo ja dann rauskommt, dass das Menschen letztlich einfach in so einer Flüssigkeit liegen, in irgendeiner Box und dass sie einfach nur schöne Träume haben, dass sie von Maschinen beherrscht werden. So, was ist jetzt also wahr und was nicht? So, und der erste Teil ist, glaube ich, überragend und augenöffnend ohne Ende. So, und der vierte Teil kam ziemlich schlecht weg. Und der wurde meines Erachtens unfassbar unterschätzt, weil da kam ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, und zwar schon vor vielen Jahren. Da geht es nämlich darum, dass diese Maschinen, die brauchen von den Menschen, beziehen die Energie. Mhm. Und die Energie ist umso größer, desto schlimmere Sachen die erleben. Das wurde schon thematisiert, bevor auch Leute wie du das so angesprochen haben mit diesem Negativ. Dass das Leute so an negativen Sachen sich darüber so aufregen und dadurch noch mehr klicken und länger bleiben und so weiter. Ne? Also da ist schon was dran. Das ist alles die menschliche Natur und die muss man kennen und die muss man berücksichtigen. Aber die Frage ist, ob man der folgen muss. Ja? Also es gibt ja Triebe wie Habgier und was weiß ich nicht alles, nur wollen wir uns das durchgehen lassen. Und wenn das die Leute, Privatleute in den sozialen Medien machen, ist das ja okay, aber wenn das eben Zeitungen machen, ja, wo Chefredakteure sind, hochintelligente, hochgebildete Leute, die sich da wirklich durchasten mussten, um diesen Job zu kriegen, ja. Mhm. So, und dass diese Leute dann irgendwie möglicherweise nicht mehr verantwortungsvoll Gefühl spüren, vielleicht doch mal auch mehr die Welt wirklich realistischer abzubilden, auch mit dem Positiven, ja. Mhm. Und eben einfach noch seriöser sind, ja. So, das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen.
Ich hätte da zwei positive Seiten. Vielleicht gucke ich sogar positiver auf deine Zunft oder deine Zunft aus dem ersten Leben als du selbst. Also zum Beispiel bei der Zeit, aber auch bei der Süddeutschen und Frankfurter nicht ganz so stark, kommt immer mehr wieder dieses Pro und Contra eines Themas, ne? Dass man wirklich zwei sehr unterschiedliche Meinungen darüber und klar, das Mühsame für mich als Leser ist, dass ich mir danach eine eigene Meinung bilden soll. Aber auch so Dinge bei der Zeit wie Plan D, also D für Deutschland, wo wir alle als Privatmenschen gefragt sind, Probleme zu melden, aber auch entsprechende Lösungsideen dazu. Das wird sehr, sag ich mal, einfach aufbereitet, sehr zugänglich, also mit Klicken und Wischen und so weiter. Das, was wir ja inzwischen so lieben, also nicht Textfriedhöfe zu lesen, sondern das ein bisschen interaktiver zu bekommen. Und weil du auch wieder die Bild erwähnt hast, also das, was ich die letzte Zeit an der Bild wieder gut fand, ist, dass so jemand wie der Herr Ronsheimer, ja allgegenwärtig, aber doch wieder zeigt, dass Journalisten vor Ort auch sind, um sich ein eigenes Bild zu machen. Also nicht nur die Verarbeitung von Informationen aus zweiter Hand. Würdest du das auch positiv, um mal zu den guten Entwicklungen zu kommen aus unserer Sicht?
Ja, da gibt es auch ganz viel dazu zu sagen. Also bei Ronz haben wir jetzt erstmal ein Bild, genau, vorbildhaft, weil jetzt alle Journalisten auch in Afghanistan beim Abzug der deutschen Truppen und so abgehauen sind, da war er eben einfach da und er hat eben immer vor Ort berichtet. Und er hat in der Ukraine hat er eben einfach berichtet. Und das ist ja das, was ich auch hier den Medien vorwerfe. Da sitzen zu viele hochbezahlte, hochintelligente, hochgebildete Leute auf ihrem Hintern und kommentieren einfach nur. Und kommentieren kann ich auch selber.
Ja, zu viel
also das brauchst du und hör dir die Presseschau vom Deutschlandfunk an. Ich habe das jetzt auch gelassen, weil es ist fast immer überall dieselbe Meinung. Ja. Das macht einen irgendwie auch wahnsinnig. Ne? Insofern müssen viel mehr Journalisten müssen eben einfach raus und müssen wissen, worüber sie reden. Da war mal eine, die kennt sich in Syrien total gut aus. Die hat da mehrere Jahre, hat die da gelebt und dann war im Deutschlandfunk war ein Bericht vor ihr. Und dann sagte sie eben irgendwann aus ihrer Kenntnis heraus, also die Syrer sind von allen enttäuscht worden. Die sind von den Deutschen enttäuscht worden, die sind von den Amis enttäuscht worden, die sind von der Regierung enttäuscht worden, die sind von den Behörden enttäuscht worden, von allem Möglichen und so weiter. Und weil die von allen enttäuscht worden sind, gibt es nur eins, worauf die Hoffnung setzen und das ist ihr Glauben. Das fand ich echt interessant, ja, dass du dich fragst, ja, sind die rückständig oder sonst irgendwas? Ja, aber wenn du von allen immer verarscht wirst, dann kannst du vielleicht wirklich nur noch hoffen und beten, ja, dass es dann irgendwie besser wird. Und das ist eben das hat was mit Kenntnis eines Landes zu tun. Da ist eben jemand vor Ort. Das Problem ist, das kostet eben Geld, ne?
Genau, aber es wird ja anscheinend wieder zumindest nicht nur eingedampft, sondern auch wieder unterstützt. Klar, weil natürlich auch in Kriegssituationen nochmal vielleicht eine andere Notwendigkeit ist. Aber jetzt mal, um immer von dieser weltpolitischen Lage mal ins Konkrete zu kommen, wie die Zeit das macht, wo Probleme und Lösungsideen sozusagen nicht gewartet wird, bis Politiker die bringen, sondern von der eigenen Gesellschaft. Ist so ein Journalismus für dich, wie würdest du den bewerten?
So, warte mal, erstmal nochmal eins nach dem anderen. Ich muss jetzt nochmal, mit der Zeit will ich nochmal einen anderen Aspekt von dir aufgreifen. Das war nämlich der, dieses ausgewogen berichtet. Also die Zeit, die liebe ich wirklich sehr, die habe ich auch im Abo. Und die machen das, was ich mir vorstelle unter Journalismus. Die schreiben Argumente pro und gegen. Die klopfen eben alle Seiten ab, so wie ich das als junger Journalist eben auch immer gemacht habe. Richtig, so in die Richtung von verkommen wurde ich erst, als ich dann im Grunde das Ziel erreicht hatte, Korrespondent der Hauptstadt zu sein.
Ja.
Das danach streben Journalisten und vorher habe ich eben immer Pro und Contra abgewogen, mir viel Zeit genommen und plötzlich hat mir auch eine Quelle gereicht. Ja. Du lässt dir von irgendjemandem was einflüstern, du kriegst auch von deiner Redaktion, kriegst du den Auftrag, schreib doch mal nach einer Bundestagswahl, so wer wird denn jetzt Minister? Du hast keine Ahnung, aber die wollen halt, dass du einen Text schreibst, dann rufst du irgendeinen Menschen an, der irgendwas behauptet und dann schreibst du das und tust du halt
eine
Person. Das ist alles total billig. Also ich behaupte, als ich dann da in Hauptstadtkorrespondent war, das war auch ein bisschen Klatschjournalismus, ne? So habe ich selber irgendwie nicht mehr so richtig ernst genommen. So, und die Zeit, die macht dann eben zum Beispiel ein Dossier, diese drei Seiten, ewig lange Texte über die Ostseeautobahn, die ja unterbrochen ist und der seit vielen Jahren gearbeitet wird. So, und dann liest er irgendwie, boah, für die Stadt Bad Segeberg ist das ein Drama, dass diese Ostseeautobahn nicht weitergebaut wird, weil die LKWs quälen sich dann alle durch die Stadt, ne? Dann denkst du, ah, im Grunde, vielleicht sollst du dann doch mal diese Autobahn weiterbauen, ne? Obwohl ich eigentlich gegen Autobahn baue. So, dann aber kommst du dann eben zu anderen Dingen und warum das eben doch Mist ist und wegen Umwelt und was weiß ich nicht alles, ne? So, und die Lösung könnte aber eben sein, ja, dass man eben einfach eine andere Umfahrung macht. So, das, jetzt sind wir dann doch bei deinen Lösungen angelangt. Ich weiß aber gar nicht, ob das in diesem Zeitartikel überhaupt drin stand. Aber das hatte ich mir dann jedenfalls angeregt. Durch diesen Artikel habe ich mir gedacht, meine Fresse, dann baut diese Autobahn wahrscheinlich wirklich nicht durchgehend durch. Aber ihr müsst Städte wie Bad Segeberg müsst ihr natürlich erleichtern, das geht so nicht. Also baut doch eine Umfahrung drum. Aber das ist dann vielleicht auch zu teuer und auch umweltschädlich und was weiß ich, ja. Aber das ist Journalismus, alles abklopfen. Und bei der Zeit habe ich bei ganz vielen Texten das Gefühl, die ist nicht voreingenommen. Das würde ich im Spiegel schon mal eher unterstellen, dass die versuchen, irgendwie was zu beweisen und eine These haben und die dann versuchen, irgendwie darauf hinzuschreiben. Und das macht die Zeit eher nicht. Also hat die das Gefühl, ne? Insofern.
Und sie macht eben dieses zweite, um nochmal den Punkt nochmal zu wiederholen, was ich an Journalismus schon auch schätze, außer dieser Metaebene, die du jetzt beschrieben hast, dass man irgendwie die Weltlage einzuschätzen vermag und so weiter. So, was kann man im Konkreten machen? Also sind ich liebe Artikel, wo eben auch, ne, wo man aufs Land guckt und sagt, Mensch, da hat man gemerkt, da fahren gar keine Busse, wie sollen da weniger Autos fahren, wenn man sonst nicht unterwegs ist? Was haben sich die Bewohner vor Ort einfallen lassen? Was hat sich auch ein Kommunalpolitiker vor Ort einfallen lassen, um das zu veröffentlichen, nicht nur um zu sagen, ey, es geht doch irgendwie, sondern auch, ne, ein Beispiel geben, sagen, ey, vielleicht nimmt es eine andere Gemeinde auf. Also das mag zwar nicht so sexy sein für
mich. Total, danach haben wir doch alle Sehnsucht. Ich habe zum Beispiel Squirrel News habe ich zum Beispiel abonniert. Squirrel, das Eichhörnchen, die sammeln halt irgendwie positive Nachrichten aus der ganzen Welt. Ja. Das war ausschließlich positive. Okay. Und wenn ich das lese, dann habe ich gute Laune. Und ich schreibe mir die auch, die besten Nachrichten schreibe ich mir auch raus auf meinen Laptop.
Was ist das? Im Internet kann man die abrufen?
Genau, Squirrel News. So, und das sind einfach nur gute Nachrichten. Ne? So, und da hast du das Gefühl, die Welt ist doch noch nicht verloren, weil der technologische Fortschritt geht da immer doch unheimlich voran. Ja? Und du siehst einfach, was für kluge Menschen es eben gibt und wie gutwillig die auch sind und die bereit sind, das Leben nach vorne zu bringen. Und dann hast du eben ohne Ende so dieses Best Practice, also gute Beispiele. Du hast dann eben so einen Bürgermeister von, ich glaube, Mechelen oder so, Belgien. Der wurde dann Bürgermeister des Jahres. Das stand schon in einigen Zeitungen. Aber ja, trotzdem, wie hat er das geschafft, wirklich so sein Drecksloch von Stadt ja wirklich so zu machen, dass man da wieder gerne lebt, ja? Ja. Und das ist eben einfach, dass es, der gibt eben Kioskbesitzern, er lässt dir dann die Gewerbesteuer, wenn die es schaffen, im Umkreis von 500 Meter da alles sauber zu halten. Ja, ne? Wenn Jugendliche straffällig werden, dann gibt es Gespräche mit Eltern und die Jugendlichen müssen versuchen, das wieder gut zu machen. Ja? Ja. So, also wenn die irgendwie jemanden beleidigt, wenn die jemanden wehgetan haben, keine Ahnung, dann schieben die nein, das ist jetzt albern, dann schieben die den Rollstuhl rum oder so. Aber wie auch immer, ja. Also insofern, es gibt unheimlich viele gute Beispiele, wie man das eben auch machen kann. Und die befruchten uns so und die bringen uns doch zum Nachdenken und zum Träumen und befeuern doch unsere Sehnsucht, wie Leben besser sein könnte. Und das könnte es eben, ne? Ja. Und wir reden immer nur über Rente und Mindestlohn und all irgendwie sowas, so große Lösungen, wo es Argumente dafür gibt, dagegen. Aber lass uns doch mal mehr im Kleinen gucken, wie können wir das Leben von Menschen eigentlich wirklich verbessern. Ja.
Ich finde es auch immer herrlich, wenn darüber berichtet wird, wie so eine Selbstwirksamkeit, die uns irgendwie allen fehlt, wenn wir sagen, nur noch auf mich selbst zu konzentrieren. Aber ich sage, schau mal, in der kleinen Gemeinde, wo mein Vater gewohnt hat, tiefstes bayerisches Wald, du weißt das, die hatten den ersten grünen Landrat, der homosexuell war. Also der war nicht nur sehr jung, sondern auch noch homosexuell. Also im tiefsten bayerischen Wald, wirklich. Also schwärzer, gibt es kaum eine Region. Und ich fand das erfrischend. Da haben einfach die Bayerwälder, die haben mit den Füßen abgestimmt und gesagt, solange der einen guten Job macht, und die hatten das Problem, den Job wollte kurzfristig gar niemand übernehmen. Er hat ihn übernommen und er hat ihn anscheinend gut gemacht. Der ist auch noch ein zweites Mal gewählt worden. Und dann können die auch sagen, ach, uns ist eigentlich egal, was der privat macht. Ne? Wichtig ist ja, was er für uns vor Ort, ne, Umgehungsstraße, wie du schon erwähnst, was auch immer, wieder saubere Schulen, funktionierende Schulen, Toiletten, die funktionieren und so weiter schafft. Und also, das finde ich auch immer, das macht doch Mut und stellt sich auch immer die Frage, was kann man denn selbst eigentlich noch dazu beitragen? Ne? Das ist jetzt mit, wen wählt man in dem Fall? Aber auch die.
Aber das ist ja geheime Wahl. Wen wählt man? Ja, auf die eigene Stimme. Letztendlich keiner sieht ja, wie du wirklich wählst.
Ja, aber es war die Mehrheit, ne? Sonst wäre er da nicht hingekommen.
Ja, das ist richtig. Die Sache ist eben eher die schon, dass man vielleicht nicht in dieses depressive Gequatsche mit einfällt. Und aber dazu gehört eben auch nicht rechthaberisch zu sein, nicht besserwisserisch zu sein. Ich habe mich gestern Abend auch wieder mit jemandem unterhalten, der eben eigentlich so ein Putin-Anhänger eher ist. Ne? Ist
halt ja, kommst du wieder auf die Weltpolitik?
Ja, aber da ist eben einfach, wir kennen uns und wir schätzen uns, auch bei Corona haben wir unterschiedliche Meinungen gehabt. Aber da du ja fragst, was kann man persönlich tun? Ne? Und ich sage da nicht, du Quatschkopf oder wie kann das sein und Putin ist ein Schwerverbrecher und sowas alles, obwohl ich das denke. Aber muss ich in dem Fall nicht sagen. Ich stelle dann vielleicht eher Fragen und so, ne? Und dann reden wir über den Gartenzaun, reden wir ganz sachlich und freundschaftlich, reden wir über sowas, ne?
Absolut.
So, und das führt dann eben möglicherweise dazu, einfach ein paar Fragen, ist ja auch ein kluger Mensch, dass er einfach anders drüber nachdenkt. Vielleicht auch nicht, ja, aber jedenfalls bringt es überhaupt nichts, wenn ich jetzt hier irgendwie so selbstgewiss auftreten würde, ne? Und diese Selbstgewissheit, dann sollten sich mal hinterfragen, ob die wirklich glauben, dass sie mal recht haben mit dem, was sie sagen und dass andere Leute Unrecht haben oder doof sind. Ja. Also ich glaube, im Alltag einfach ein bisschen gutwilliger miteinander umzugehen, das halte ich schon mal für enorm wichtig.
Aber das finde ich ein schönes Beispiel von dir, weil du sagst so über einen Gartenzaun oder so. Ne? Ich habe es in meinem beruflichen Umfeld, ich komme gerade auch in andere Firmen gut rein und ich muss sagen, ich entwickle mich gerade so ein bisschen zu einem Gegner des Remote und Homeoffice. Obwohl es natürlich sehr bequem und angesagt ist. Ja. Aber es fehlen genau diese Gespräche, die du über dem Gartenzaun jetzt geführt hast, ne? A, die ergeben sich mal so und eben nicht, indem ich mir einen Call einstelle und dann gucke, dass ich bestmöglich aussehe vor dem Bildschirm. Ja. Und es ergeben sich eben Themen und mit Blickkontakt kannst du natürlich nochmal ganz anders lesen, wie meint er das jetzt? Ne? Ist er offen für trotzdem weitere Ansätze und nicht so ein frontal 1-0er-Debatte? Und das finde ich zum Beispiel auch, also wenn sich jeder nochmal so hinterfragen würde, also ich vermisse es wirklich, diese Teeküchengespräche oder mal über die Schulter gucken oder auch jüngere Mitarbeiterinnen an die Hand nehmen zu können und zu sagen, hast du mal das schon bedacht oder das? Das irgendwie, das kann ich noch nicht einschätzen, wie das auch unser Zusammenleben so für die Zukunft verändert. Weil das ist ja nicht nur ein Trend, sondern das wird nicht mehr gehen. Das bleibt.
Ich sehe das ja in meinen Seminaren, also diese Online-Seminare, die funktionieren auch total super, was die Ergebnisse angeht. Ne? Die Leute schreiben dann innerhalb von 2 Tagen deutlich besser. Die Texte sind dermaßen viel besser, also viel nachdenklicher, viel ausgewogener, aber viel inhaltsreicher. Ja. Sowas alles besser geschrieben, viel, viel kürzer, sowas alles. Das haut online auch hin. Ne? Mhm. Was aber gerade ein interessantes Spannungsverhältnis immer, wenn ich bei den Grünen nicht nur bei der Partei, sondern auch so bei so Klimaorganisationen oder so weiter, auch mit Wissenschaftlern zu tun habe. Da geht es halt auch immer um Gender, da geht es um Wokeness und sowas alles. Und das ist dann eben interessant, dass nur in diesen in den Mittagspausen oder in den Pausen, dann kommen eben Leute zu mir und reden offen mit mir. Ne? Okay. Nehmen mich zur Seite und dann, ja, man darf ja offen, darf man nicht mehr reden, sagen die dann, ob das stimmt oder nicht. Aber doch, es stimmt, ja, du. Der Staat tut dir nichts, ne? Aber deine Kolleginnen und Kollegen, die tun ja was, ne? Wenn du das Falsche sagst. So, und insofern, mein Stimmungsbild über unsere Gesellschaft das kriege ich letztlich dann eben in den Pausen, weil ich vor Ort bin und mit den Leuten quatschen kann. Mhm. Und das kriege ich eben nicht online, wo eben alle zuhören. Ne? Mhm. Insofern, ich glaube, das ist eben jetzt der alte Opa, der jetzt irgendwie was erzählt, aber ich glaube schon, dass unsere Gesellschaften, also wir werden schon bequemer, ne? Meine Güte, immer mehr Leute erben eben auch, ja, und kommen anstrengungslos zu Geld und dann, keine Ahnung, ich glaube schon, man kann schon irgendwie so ganz gut so über die Runden kommen, ohne hart zu arbeiten. Und deswegen richten wir uns auch gerne im Homeoffice ein und denken, tut uns doch gut. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht ja über allem. Ne? Ich habe mal letztens, ich will jetzt nicht sagen bei wem, aber das ist eigentlich häufig so, wenn ich frage, was macht euer Unternehmen aus oder eure Organisation aus, ne? Mhm. Das schreiben. Und dann schreiben alle, da haben echt mal 9 von 10 haben geschrieben, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist groß, das Geld kommt pünktlich, ja, sogar viel, genau, Geld. Das, ja, heißt, die denken nur an sich, die denken gar nicht daran, ja, was eine Aufgabe ihr Unternehmen oder ihr Organisation, mhm, was Gutes tut. Mhm. Die sehen überhaupt gar nicht den Sinn dahinter, wofür die arbeiten, sondern denken nur daran, dass sie ein neues Auto kaufen können oder was weiß ich nicht. Ja. Ja. Und das ist einfach, da sind wir, ich weiß nicht, ob wir verwöhnt sind, manche natürlich nicht, die echt knapsen, ja, und zu wenig Geld haben. Absolut. Und ich finde den Mindestlohn für, ja, zu niedrig. Ja. Aber wir müssen uns schon fragen, ob den Wohlstand, den wir haben, ob der uns wirklich so zurecht so zufällt oder ob wir nicht mehr dafür tun müssen. Also,
ja, absolut. Stell dir
einfach die Frage, ohne es zu wissen, ja. Ja. Und ohne in der Haut zu sein von denjenigen, die wirklich hart schuften und viel härter arbeiten als ich, ja, und sehr viel weniger, ja, Geld verdienen. Oh, total ungerecht.
Ja, die übrigens auch keine Homeoffice machen können, schon qua Job Description, weil sie im Laden stehen müssen, weil die Kasse bedient werden muss, weil das Haus gebaut werden muss, weil die Pakete irgendwie ausgefahren werden müssen. Ja. Also ich denke schon auch, da sind wir so die Büroarbeiter, sage ich mal. Fand ich immer einen schönen Begriff, wenn ich Bewerbungsgespräche hatte. Ne? Ich will im Büro arbeiten, wo ich immer dachte so, das ist ein Wert an sich, im Büro zu arbeiten. Aber drückt halt aus, mehr vielleicht die intellektuelle Arbeit, aber die sich gerade so ein bisschen einfacher, bequemer einrichten. Und als Unternehmerin würde ich schon auch sagen, die Frage, wie wird das Gehalt am Ende des Monats bezahlt, und die Rechnungen, die tauchen dann in den ganzen Videocalls sehr selten auf. Ne?
Ja. Naja, das spricht sich auch immer mehr rum, und ich glaube auch die amerikanischen Firmen, die sind da ja auch manchmal, man kann sagen, härter, aber vielleicht auch realistischer, ja, die drehen das ja auch viel mehr zurück. Also hier haben, glaube ich, einige den Schuss noch nicht so richtig gehört. Ist ja total sympathisch, die wollen dann lieb und nett sein. Wir haben auch dieses Fachkräfteproblem. Die Leute suchen sich dann aus und gehen dahin, wo sie nicht vor Ort sein müssen,
so,
und zu Hause arbeiten können.
Ja. Ja.
Das sind eben alles so Probleme. Aber was ich interessant finde, wir sind gerade weg vom Journalismus. Und das ist mir auch ein Anliegen, das zu sagen. Das Problem sind natürlich nicht die Journalisten. Die sind eben auch ein Problem. Und die haben einfach mehr Verantwortung als andere, ne? Deswegen, wenn sich Journalisten nicht so verhalten, wie sie vielleicht sollten, dann hat das viel gravierendere Auswirkungen, als wenn das irgendwelche Privatleute machen. Ne? Mhm. Aber diese Unwahrhaftigkeit und Verschleiern, das sehe ich auch in meinen Seminaren ständig. Also wir reden ständig über Moral. Ich hatte letztens wieder mich so fütterlich aufgeregt. Das ist eben einfach, was so Wissenschaftler schreiben dann über so eine Konferenz, ne, die 100.000 von Euro gekostet haben. Dann schreiben die 10 Seiten, schreiben die was dazu. Ne? Mhm. Fürchterlich geschrieben, liest eigentlich sowieso keiner. Insofern schon mal Zeitverschwendung schon mal an sich. Ja? Also ich rege mich schon, ohne die Leute kennengelernt zu haben, wenn ich die Texte sehe, rege ich mich schon vorher auf. Reine Zeitverschwendung, Geldverschwendung. Es wird ja noch ausgedruckt. Ja? Und boah, ey, was für ein Wahnsinn. Und dann diskutierst du auch mit den Leuten. Und dann sagst du, ja, da steht überhaupt gar nichts drin. Was ist denn die Botschaft? Ja, da ist ja, die Veranstaltung war ja auch schlecht. Ich sag, ja, steht aber nicht drin. Da steht da eher drin, die Veranstaltung war interessant. Ja, aber das kann man ja so nicht sagen. Ich sag, wie kann man so nicht sagen? Ja, das schadet uns ja und schadet denen ja auch. Weißt du, noch niemals ein schlechtes Gewissen, ne? Dann diskutierst du mit den Leuten eigentlich über Kinderstube. Ich glaube, ich mag wahrscheinlich nichts anderes, als über Kinderstube zu reden. Ne? Mhm. Die beharren dann darauf, dass sie das auch weiter so machen können. Das ist ja nicht, weil dieses Schreiben ist ja einfach, kurz zu schreiben, auf den Punkt zu kommen, was ist eigentlich die Botschaft, was ist rumgekommen. Da muss ich denen sagen, Leute, für mich ist Schreiben jedenfalls zur Erkenntnis beizutragen. Ja? Und wenn man klipp und klar sagen würde, hey, in dieser Veranstaltung ist überhaupt nichts bei rumgekommen bei 3 Tagen, es hat so und so viel gekostet, da ist nichts bei rumgekommen, keiner ist dann mit irgendeiner Idee nach Hause gegangen, dann wird so eine Veranstaltung das nächste Mal entweder nicht durchgeführt oder sie wird anders gemacht. Und dadurch macht man Sachen besser. Und dafür ist Journalismus auch gut, um was anzutreiben, damit was besser ist. Es geht immer darum, was besser zu machen. Und dieser Alarmismus, der bringt eben nur was, wenn es eben besser wird dadurch. Du musst halt warnen. Das gehört eben zusammen, diese Lösung finden, die du ja immer ansprichst. Dazu gehört erstmal, du musst die Probleme benennen und die musst du knallhart benennen.
Ja.
Wie kommst du aus der Scheiße raus? Dann musst du Lösungen benennen. So, und das muss immer passieren. Und das passiert viel zu wenig. Ne?
Auch die, aber es passiert. Wir hatten jetzt Beispiele, wo wir sagen, da passiert es auch. Das heißt, ich als Privatmensch kann mich schon bemühen, auch Journalismus zu finden, wo Dinge benannt werden, aber auch die Lösung nicht fehlt dabei.
Ja, ist ja richtig. Aber die Frage ist jetzt zum Beispiel bei Corona, ne? Ich bin verwirrter als je zuvor. Also wenn wir uns jetzt, wir müssten uns, glaube ich, mindestens mit genauso viel Eifer wie damals die Berichterstattung über die Corona-Zeit, müssten wir uns jetzt der Frage widmen, was machen wir denn jetzt beim nächsten Mal? Was sind denn jetzt wirklich die Lehren? Und es gibt einige, die beschäftigen sich schon damit, aber letztlich ist die Unsicherheit in der Bevölkerung, ich glaube, größer als zuvor. Wenn jetzt nochmal sowas kommt, nehme ich überhaupt eine Maske? Ich weiß es nicht mehr. Ich dachte zu Corona-Zeiten, Maske ist gut, inzwischen weiß ich es nicht mehr. Impfst du dich nochmal? Jetzt würden wahrscheinlich sehr viel weniger Menschen würden sich impfen, weil jetzt ja wahrscheinlich auch rausgekommen ist, aber stimmt das, dass eben doch mehr Impfschäden entstanden sind als gedacht? Ich weiß es aber nicht genau. Es raunt so, ja? Kann gut sein, kann sein. Ich weiß es nicht, weil dieses Thema aus den Köpfen verschwunden ist. Aber man muss doch Lehren ziehen aus sowas, ja?
Ja,
und darum also, muss man sich kümmern. Und
das wer passiert. Müsste da klarer kommunizieren, damit es auch beim Volk ankommt, sage ich mal? Also ich glaube, dass im Hintergrund sehr viel passiert, aber die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu kommunizieren? Man stellt sich dann wieder auf den Präsentierteller, um alte Diskussionen aufzunehmen. Aber wer müsste da klarer kommunizieren? Sind es nur die Politiker oder auch die Medien?
Ja, als ich in Amerika war, 3 Jahre, da war die Schweinegrippe oder irgendwie sowas. Da war ich, glaube ich, der einzige Mensch. Ich bin dann zum Disease Center, da geht es dann um so Pandemien und sowas, alles in Amerika, in Atlanta. Mhm. Da bin ich da hingefahren, um mal zu gucken, was sind denn jetzt die Lehren daraus, ja? Mhm. So, und da hat sich eben kein Mensch drum gekümmert. Nachdem diese Schweinegrippe da vorbei war, hat sich kein Mensch drum gekümmert, was sind die Lehren daraus, ne? Und das ist eben die Aufgabe von Journalisten, ja? Da dann hinzugucken und immer wieder Leute zu löchern und dann von mir aus den Drosten eben nochmal zu fragen, aber nicht nur den Drosten, sondern eben auch den Steg und wen auch immer. Und die wirklich zu konfrontieren und dann immer wieder zu sagen, ja, ich verstehe es aber immer noch nicht. Und die Leute dann dahin zu treiben, dass wenn es keine klaren Botschaften gibt, dass sie dann eben noch härter arbeiten, um klare Botschaften zu entwickeln. Ja. Dass wir eben auch dieses Unsicherheitsgefühl vor der nächsten Pandemie haben. Weil jetzt hätten ja alle, wenn jetzt wieder was kommt, wir sind doch voll am Arsch, ja. Das ist doch, sind wir jetzt wirklich weiter als vor 4 oder 5 Jahren? Ich habe keine
Also
Ahnung.
Voll am Arsch, also das ist ein bisschen so zu allgemein, finde ich. Du liest ja schon so Themen wie, waren die Maskendeals, ne? Was muss da das nächste Mal anders laufen? Welcher Schaden ist davon? Ist das sozusagen im Nachhinein betrachtet, einfach zu sagen, das hätte nicht passieren dürfen und so weiter? Also ich glaube schon, dass einige Themen da sehr differenziert da beleuchtet werden. Die Frage ist halt, wollen wir es noch lesen oder erwarten wir letztendlich, die Politik muss das aufarbeiten und muss die Lösungen dann zeigen, wenn die nächste Pandemie auf uns zurollt, ne?
Ja, es ist eben die Frage, ob die Politik das von sich aus macht. Wenn sie es macht, dann ist es super. Und wenn nicht, dann sind Journalisten dafür da, sie dazu ermahnen. Und das mit den Maskendeals, ob dann der Spahn zu viel Geld ausgegeben hat, kann ich total gut verstehen, weil vorher haben alle geschrien, wieso sind keine Masken da? So, dann wollte er auf Nummer sicher gehen, hat halt zu viel
bestellt.
So,
genau.
Weil das sind
halt ja, aber es gab ja schon ein paar
ne?
So,
also das sind alles das für mich Pillepalle, das interessiert mich alles überhaupt gar nicht. Mich interessiert Fragen von Leben und Tod und ob Kinder in die Schule gehen sollen oder nicht. Hat ja offenbar Leben gerettet, allerdings die Kehrseite ist eben, kennen wir alle. So, wie wollen wir das künftig machen? Liegen da alle Fakten auf dem Tisch? Ich weiß es nicht. Und also ich würde jetzt wirklich, wenn ich jetzt als Journalist irgendwo wäre, ich würde das Thema nochmal versuchen, groß anzupacken. Wenn ich Chefredakteur wäre irgendwo, ja, dann würde ich nochmal sagen, hier, ich möchte das in meiner Zeitung mal einmal so aufarbeiten und dann auch vielleicht bestimmte Leute vor mir hertreiben, um zu gucken, so, wir wissen noch nicht genug. Ne? Und das gilt eigentlich für alle Themen.
Also, dann ist neben der ganzen Schelte, wir haben jetzt doch sehr viel gescholten in unserer Sendung, aber doch auch viele Best Practice, also gute Beispiele auch, wie Lösungsansätze durchdringen können. Am Ende, klar, ist jeder Einzelne von uns wieder gefragt, was zu tun ist, aber würdest du mir zustimmen, dass ich sage, naja, nicht nur, dass jedes Land seine Politiker hat, die es verdient, sondern auch seine Medien es verdient, aber dass wir in Deutschland wirklich noch weiterhin von einer freien, unabhängigen Presse letztendlich reden können,
Ja,
was schon
ich
viel.
würde wirklich nicht so wie Squirrel News. Squirrel News verweist ja immer nur auf positive Nachrichten, die irgendwo gelaufen sind. Das ist schon sehr,
Ja.
sehr gut. Danke, danke, Squirrel News. Ich würde halt gerne mal, ich bin aber kein Kaufmann, ich würde gerne mal eine Zeitung machen, die wirklich nur lösungsorientiert ist, ne? Und nur Best Practice sammelt aus aller Welt und auch aus Afrika und wie man da dem Klimawandel begegnet und so, ne?
Ja.
Und auch da übrigens, wieso sind eigentlich wider aller Erwartungen nicht viele Leute in Afrika an Corona gestorben? Kann mir das mal jemand erklären? Egal. Das würde ich mir alles
Okay.
mal angucken wollen und positive Beispiele. Also wenn mal jemand Geld hat und unternehmerisches Geschick, soll sich mal bei mir melden. Aber ich glaube, das ist, was man wirklich gut gebrauchen könnte. Und das wirklich seriös zu machen und wirklich nach vorne zu denken, wirklich positiv zu denken.
Ja.
Und ja.
Sehr schön. Aber da haben wir doch einen sehr schönen Abschluss noch, sogar mit einer Geschäftsidee und wie man etwas für die Zukunft ausgerichtet besser machen könnte. Wir gucken mal, ob sich jemand meldet.
Genau.
Ansonsten würden wir im Kleinen weiterhin natürlich daran arbeiten, in
Genau, und wir
unserem
haben
kleinen
Spaß.
Podcast. Sehr schön. Vielen Dank, Markus.
Ja, danke, Nick.
Genieß den Sommer.
Ja, du auch. Bis dann.
Tschüss. Wie es doch geht. Wenn du unseren Diskussionen gerne folgst oder noch besser, inspiriert wirst, um selbst im Alltag mehr Arsch in der Hose zu zeigen, dann lass uns super gerne dein Like da und abonnier uns einfach den Mutmacher-Podcast von Nicola und Markus.